Stehe ich hier richtig? Ja. Gut. Als ich Ralf vor einem Dreivierteljahr gebeten habe, über dieses Thema heute predigen zu dürfen, stand nicht fest, dass heute eine Kindersegnung und die Verabschiedung von euch stattfinden wird. Und wir haben das Thema nicht mehr geändert. Aber ich glaube, dass es ein gutes Thema ist, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen strubbelig anhört heute Morgen. Wie passen eigentlich Gottes Liebe und sein Zorn zusammen? Es ist so viel leichter, so viel schöner, über Gottes Liebe zu sprechen, als über seinen Zorn. Und natürlich entsteht genau die Frage, die ja im Predigttitel drinsteckt: Mensch, wie passt das eigentlich zusammen, Gottes Liebe und sein Zorn? Wie geht das zusammen? Wie kann es sein, dass Gott in seinem Zorn Gericht übt und Menschen im schlechtesten Fall ewig verloren gehen, wenn er an Gott der vollkommenen Liebe ist? Und ich werde heute Morgen nur nicht vor allem über Gericht und nicht über ewige Verlorenheit, sondern nur über diesen kleinen Aspekt des Zorns sprechen in einer halben Stunde. Ich habe es versprochen, nicht länger. Ich glaube, es gibt gute Gründe dafür, dass wir zurückhaltend sind, über Gottes Zorn zu sprechen. Und damit möchte ich gern beginnen. Es gibt gute Gründe, zurückhaltend zu sein, über Gottes Zorn zu sprechen. Wir lesen einen Text aus der Bergpredigt. Da sagt Jesus: Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Was sagt Jesus in diesen Versen? Jesus sagt, Vergeltung passt nicht zu den Menschen, die mir nachfolgen. Das steht hier zusammengefasst in einem Satz. Vergeltung zu üben passt nicht zu denen, die mir nachfolgen. Vergeltung passt nicht zu einem Menschen, der Gott liebt. Warum? Na, weil Gott selber nicht Böses mit Bösem vergilt. Das ist nicht sein Wesen. Gott ist nicht der, der Böses mit Bösem heimzahlt. Er schlägt eben nicht zurück, er rächt sich nicht. Und das hat Jesus vorgelegt. Er hat die andere Wange hingehalten und er ist nicht nur die zweite Meile mitgegangen, sondern die fünfte, die zehnte, die hundertste, die tausendste. In meinem Leben zumindest. Und diese Verse in der Bergpredigt gehen weiter. Dann sagt Jesus in den Versen danach: Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Das hat damals, so haben die Schriftgelehrten weitergegeben. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und jetzt passt auf, wenn ihr das tut, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Ja, was sagt er damit? Wenn ihr so handelt, dann zeigt ihr, dass ihr das Wesen eures Vaters in euch tragt, wenn ihr eure Feinde liebt. Ja, warum? Weil er genauso ist. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Er tut allen Gutes, selbst denen, die ihm feindlich gesonnen sind. Das ist sein Wesen. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern, also zu euren Nächsten, euren Nachbarn, denen, die euch freundlich gesonnen sind, freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Naja, verlangt Gott von uns Menschen mehr, als er selber ist und tut? Ganz bestimmt nicht, oder? Wir werden nicht liebevoller sein als Gott. Und Jesus sagt, so sollen die sein, die zu Gott gehören. Ihr sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie euer Vater in seiner Liebe vollkommen ist. Jesus geht also in dem Text noch ein Stück weiter als in den Versen zuvor. Er sagt, schaut mal, Hass auf seine Feinde ist was, was nicht zu Menschen passt, die zu Jesus gehören, die Jesus nachfolgen. Weil Gott jemand ist, der selbst seine Feinde liebt. Und ihnen, so steht das hier, täglich Gutes tut. Gott ist der, der seine Feinde liebt und der jede Gelegenheit sucht, die zu lieben, die ihn hassen. Wie passt das zu Gottes Zorn? Wie passt das dazu, dass Gott zornig ist? Und ich gehe noch einen Schritt weiter, weitere Verse aus der Bergpredigt. Da sagt Jesus einige Verse zuvor, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. So im Alten Testament. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, also Zorn reicht schon, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Also Jesus sagt mit anderen Worten, wenn du denkst, du kannst stolz drauf sein, dass du niemand umgebracht hast oder schwere Gewalt angewandt, es kannst du abhaken. Bereits der in deinem Herzen gehegte Zorn, der in deinem Herzen kultivierte Zorn gegenüber deinen Mitmenschen macht dich vor Gott schuldig. Also wenn bereits der in unseren Herzen gehegte Zorn ein Verbrechen gegen die Liebe Gottes ist, wie kann dann Gottes Zorn auf Menschen in Ordnung sein? Und ich sagte ja, am Anfang möchte ich kurz darüber sprechen, warum es guten Grund gibt, zu schnell von Gottes Zorn zu sprechen. Das sind die guten Gründe. Was uns nachdenklich machen sollte, ist, dass derselbe Jesus, der diese Worte sagte, genauso klar vom Zorn Gottes spricht. Genauso klar. Und jetzt ist ja die Frage, aber wie geht das? Wie kann das sein? Und ich habe mich vor einiger Zeit mal mit meinem eigenen Zorn ein bisschen beschäftigt. Ich dachte, ich will dem auf den Grund gehen, wenn ich zornig werde. Ich möchte mal verstehen, was läuft da eigentlich in mir ab? Und ich musste gar nicht lange nach Gelegenheiten suchen. Ich wohne in der Straße, da parken die Autos immer links, wenn man also schnell los muss. Das ist ganz praktisch. Das heißt, da hat man zumindest, wenn man anständigen Autofahrern begegnet, freie Fahrt, weil die müssen ja rechts ran, wenn die Autos auf ihrer Seite parken. Es gibt allerdings Autofahrer, die haben das noch nicht ganz verstanden. Und ich merkte, das macht mich zornig. Und ich fragte mich, warum werde ich zornig? Und die Antwort war gar nicht schwer. Ich habe gemerkt, ich werde zornig, weil mich jemand gegen meinen eigenen Willen zwingt, was zu tun, was ich gar nicht will. Ich weiß, du kennst das gar nicht. Vergib mir, dass ich dich mit solchen Banalitäten... Bei mir war das so. Also meine Gefühle und Gedanken waren enorm aufschlussreich. Was fällt dem eigentlich ein? Ich lasse mich nicht einfach zwingen. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Ich werde hier zu was gezwungen, wo ich ein Recht dafür habe. Ich habe das Recht, hier zu fahren. Also was ist die Ursache meines Zorns? Naja, ich krieg nicht, wovon ich denke, ich habe ein Recht drauf. Es läuft nicht so, wie ich will. Mir wird was verweigert, was mir zusteht. Ich will selber entscheiden, ob ich dem die Vorfahrt lasse oder nicht. Tja, und das ist, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, so ganz allgemein die Ursache menschlichen Zorns. Die Dinge laufen nicht so, wie wir wollen. Wir kriegen nicht, wovon wir denken, dass wir es verdienen. Und wir werden zu was gezwungen, was wir überhaupt nicht wollen. Genau aus diesem Grund sagt Jesus so eindeutige Worte gegen, und jetzt passt auf, menschlichen Zorn. Daran entzündet sich unser Zorn. Wir werden zornig, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben, wenn wir unser Recht, vermeintliches Recht nicht bekommen, wenn wir uns zu was gezwungen sehen. Und jetzt kommt die sehr banale Wahrheit, Gottes Zorn ist nicht wie unser Zorn. Gott tobt nicht vor Zorn, weil er nicht kriegt, was er will. Und weil die Dinge anders laufen, als er sich's vorgestellt hat. Und weil er zu was gezwungen wird, was er so gar nicht haben wollte. Ganz bestimmt nicht. Gottes Zorn ist nicht wie unser Zorn. Und an dieser Stelle ist klar, wenn wir von unserem Zorn auf Gottes Zorn schließen, dann kommen wir zu dem Ergebnis, also das passt nicht zur Liebe. Haben wir recht. Nur sein Zorn passt zu seiner Liebe. Wir kommen noch drauf. Gib mir ein bisschen Zeit, das zu entfalten. Ein Großteil dessen, was wir Menschen an Zorn empfinden, entstammt schlicht aus verletzter verletztem Gerechtigkeitsempfinden, was sehr oft einfach Selbstgerechtigkeit ist. Gottes Zorn ist nicht das Gegenteil seiner Liebe. Gottes Zorn entspringt seiner Liebe. Gott ist nicht Liebe und Zorn. Gott ist Liebe. Und weil er Liebe ist, ist er auch zornig. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einer amerikanischen Autorin, die heißt Rebecca Pippert. Und ich glaube, das ist gar nicht so schwer, das nachzuvollziehen. Denn wenn wir wirklich lieben, dann kennen wir auch sowas wie gerechten Zorn. Und sie schreibt, was geht denn in uns vor, wenn wir miterleben müssen, wie das Leben eines Menschen, den wir lieben, durch falsche Handlungen oder falsche Beziehungen kaputt geht? Zucken wir höflich mit den Achseln, wie wir das vielleicht bei einem Wildfremden täten? Natürlich nicht. Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist Hass und die ultimative Form des Hasses ist die Gleichgültigkeit. Gottes Zorn bedeutet nicht, dass er seine Wut kriegt, also das, wie das bei uns so ist, wie ich es vorher beschrieben habe, sondern dass er entschlossen gegen den Krebs vorgeht, der in den Eingeweiden der Menschen wütet, die er mit allem, was er hat, liebt. Das Zitat macht ja klar, dass jeder, der aufrichtig liebt, auch Zorn kennt, und zwar Zorn auf alles, was demjenigen, den er liebt oder was er liebt, Schaden zufügt. Und im Kleinen kennen wir das vielleicht, aber ich glaube, dass wir manchmal auch eine ziemlich verkürzte Sicht auf die Welt haben. Wir leben hier in einer relativ behüteten Umgebung in unserem Land. Wir sind Menschen des 21. Jahrhunderts, von denen ein Großteil nie einen Krieg und furchtbare Gräuel erlebt haben. Wir lesen davon und sehen das in den Nachrichten. Nur ein Beispiel, es gibt einen inzwischen weltweit bekannten Theologen, Miroslav Volf, der lehrt an einer der renommiertesten Hochschulen der USA in Yale. Und der hat den Balkankrieg miterlebt. Und er hat dort schreckliche, menschenverachtende Gewalt erlebt, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Und dieser Mann ist bekannt, ich zitiere aus Wikipedia, für seine Theologie der Vergebung und Gewaltlosigkeit. Und er hat ein vielbeachtetes, preisgekröntes Buch geschrieben. Es wurde unter die 100 wichtigsten christlichen Bücher des 20. Jahrhunderts gezählt. Das Buch heißt Von der Ausgrenzung zur Umarmung, versöhnendes Handeln als Ausdruck christlicher Identität. Dieser Mann hat erlebt, wie seine Eltern, die in der Pfingstgemeinde waren, ich glaube, sie leben nimmer, bin mir nicht sicher, wie seine Eltern dem Soldaten vergeben haben, der ihren Sohn durch fahrlässiges Handeln umgebracht hat. Und dieser Miroslav Volf schreibt Folgendes. Er sagt, ein Gott, der nicht über Ungerechtigkeit und Betrug zornig wäre und nicht eines Tages der Gewalt ein Ende bereiten würde, wäre es nicht wert, angebetet zu werden. Die einzige Möglichkeit, jeden Einsatz von Gewalt durch Menschen zu ächten, besteht darin, darauf zu bestehen, dass Gewalt nur dann legitim ist, wenn sie von Gott kommt. Meine These, dass praktizierte Gewaltlosigkeit, wie sie Jesus uns gelehrt hat, meine These, dass praktizierte Gewaltlosigkeit den Glauben an die Vergeltung Gottes voraussetzt, wird vielen im Westen nicht schmecken, also in der westlichen Welt. Aber es braucht die Idylle eines Häuschens am Stadtrand, um auf die Idee zu kommen, dass menschliche Gewaltlosigkeit aus dem Glauben entsteht, Gott würde auf sein Gerichtsurteil verzichten. In einem Land der verbrannten Erde, dessen Boden vom Blut der Unschuldigen getränkt ist, wird dieser Glaube komplett untergehen, zusammen mit einigen anderen liebgewordenen Überzeugungen, in denen unser liberales Denken gefangen ist. Dieser Mann vertritt leidenschaftlich Gewaltlosigkeit. Aber er sagt, das tue ich deshalb, weil ich weiß und zutiefst glaube, dass eines Tages Gott gerecht richten wird, und zwar auch in seinem Zorn. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Und deshalb kann ich auf Gewalt verzichten. Und wenn In den meisten Ländern dieser Welt haben Christen kein Problem und überhaupt Menschen kein Problem mit dem Zorn Gottes, weil sie anderes erleben als wir. Hier ist ein Mann, der schreckliches Blutvergießen und grausame Gewalt, menschenverachtendes Handeln erlebt hat und der sagt, nur wer glaubt, dass Gott eines Tages auch in seinem Zorn Gerechtigkeit schaffen wird, der kann sich's leisten, auf Vergeltung und Gewalt zu verzichten. Und deshalb bestand für Menschen im Alten und Neuen Testament nie ein Gegensatz, nie ein Widerspruch zwischen Liebe und Zorn. Nie. Die wären nicht mal auf die Idee gekommen. Diese Menschen wussten ganz genau, Gottes Zorn hat seinen Ursprung in der Liebe. Du kannst nicht anders als zornig sein, wenn du Menschen liebst und siehst, was wir uns einander antun. Und deshalb erwartet, das ist jetzt ein ganz kurzer Seitengedanke, das kommt vielleicht oder bestimmt im Oktober in der Predigtreihe von dir nochmal. Im Alten Testament wird über das Gericht gejubelt. Habe ich den Text mitgebracht, das ist nur einer von vielen. Psalm 96, der Himmel soll sich freuen und die Erde in Jubel ausbrechen. Das Meer mit allem, was in ihm lebt, soll zu seiner Ehre brausen und toben. Der Acker sei fröhlich mit allem, was auf ihm wächst. Auch die Bäume im Wald sollen jubeln. Worüber? Wenn der Herr kommt. Ja, er kommt, um die Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht. Die ganze Schöpfung freut sich auf das Gericht Gottes, wenn er endlich die Dinge zurechtrücken wird, wenn wirklich Gerechtigkeit herrschen wird, wenn die Dinge nicht ungeahndet bleiben, wenn jedes Unrecht, jede Bosheit, jede Gemeinheit, jedes böse Wort geahndet wird, wenn Gott auch in seinem Zorn für Gerechtigkeit sorgt und wir es nicht müssen. Jesus hat mit einer Klarheit uns die Liebe Gottes vor Augen gemalt, wie niemand es in der Geschichte je tun konnte und tun wird. Aber derselbe Jesus hat mit einer Klarheit von Gottes Zorn gesprochen, die uns zu denken geben muss. Und ich habe einen Text mitgebracht, den wir miteinander anschauen wollen. Das ist ja cool, da oben ist eine Leinwand, ich kann sehen, was hinter mir ist. Das fällt mir gerade erst auf. Dankeschön, ist das cool. Ein Text, mit dem viele vielleicht gar nicht so vertraut sind, er ist gar nicht so bekannt, aus dem Lukas-Evangelium. Da heißt es, zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm, dass Pilatus einige Männer aus Galiläa während des Opferdienstes im Tempel hatte umbringen lassen. So hatte sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischt. Das kann ich euch vorstellen. Die opfern da, die bringen ihre Tieropfer da und dann schickt Pilatus Soldaten, lässt die dahin metzeln, sodass es ein derartiges Massaker ist, dass sich ihr Blut mit dem Blut der Opfertiere, die gerade dargebracht werden, vermischt. Furchtbares Massaker. Und das erzählen sie Jesus und sagen, guck mal, was hier Schreckliches geschehen ist. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr denkt jetzt vielleicht, diese Galiläer seien schlimmere Sünder gewesen als ihre Landsleute, weil sie so grausam ermordet wurden. Ihr irrt euch. Wenn ihr euch nicht zu Gott hinwendet, dann werdet ihr alle genauso umkommen. Und dann bringt Jesus ein zweites Beispiel. Erinnert ihr euch an die 18 Leute, die starben, als der Turm am Teich Siloa einstürzte? Offensichtlich ein großes Unglück in Jerusalem, wo ein Turm einstürzte und 18 Leute unter sich begrub. Glaubt ihr wirklich, dass die Schuld dieser 18 Leute größer war als die aller anderen Leute in Jerusalem? Nein, wenn ihr nicht zu Gott umkehrt, wird es euch ebenso ergehen. Lass uns mal kurz über die Verse nachdenken. Da gibt es eine Katastrophe, ein furchtbares Massaker und noch einen schrecklichen Unfall. Sobald so eine Katastrophe in unserer Welt geschieht, kommt bei vielen Menschen, und ich sage gar nicht unberechtigt, aber die Frage auf, wie konnte Gott sowas zulassen? Wie kann ein liebender Gott das zulassen, dass Menschen so schrecklich umkommen? Die Frage erscheint bei vielen Katastrophen, die uns heute treffen. Und nochmal, ich sage gar nicht, dass sie unberechtigt ist. Aber im Grunde kommen Leute mit der Frage auf Jesus zu. Hast du schon von diesem Massaker gehört? Ist ja schrecklich. zwischen den Zeilen, du lehrst doch, dass dieser Gott so liebevoll ist. Hast du mal einen Kommentar zu der Geschichte? Kann es so ein schreckliches Blutvergießen geben? Und Jesus sagt, glaubt ihr echt, diese Leute, die hier ermordet wurden, waren schlimmere Sünder und haben das verdient? Und oder die 18 Leute, die bei diesem Turmunglück umkamen, sagt, nee, wenn ihr nicht euch zu Gott hinwendet, wenn ihr nicht umkehrt, dann erwartet euch dasselbe. Was sagt Jesus damit implizit? Jesus sagt, statt zu fragen, wie ein so guter Gott so eine Katastrophe zulassen kann, solltet ihr euch fragen, warum bin's ich nicht, weil ich es doch genauso verdient habe. Hoppla. Er erinnert seine Zuhörer dran, das ist nicht die Frage, Gott ist gut, aber erinnert dich diese schreckliche Geschichte, und es ist schrecklich, nicht daran, dass du wie jeder von denen das Schreckliche, den schrecklichen Zorn Gottes verdient hast. Und wenn wir diese Antwort Jesu ernst nehmen, dann können wir sagen, dass Jesus seinen Zuhörern damals Folgendes sagte: Ihr solltet nicht fragen, wie so etwas Schreckliches passieren konnte, sondern ihr solltet euch vielmehr fragen, warum wir nicht alle so Schreckliches erfahren, obwohl wir es verdienen. Das ist die Frage, sagt Jesus, die wir uns stellen sollten. Jesus sagte nicht nur das, aber in der Situation sagte er das. Und damit sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt. Gott ist wirklich vollkommene Liebe, aber wir sind das Gegenteil. Ich gehe noch kurz einen Punkt zurück. Was Jesus über uns Menschen damit implizit sagt, haben wir vorher in diesem einen Lied gesungen. Ich bin so dankbar für die Liedauswahl. So cool. Wir haben gesungen, ich war dein Feind, doch du hast gekämpft für mich. Das ist das, was die Bibel sagt. Die Bibel nennt uns nicht einfach nur fehlerhafte Menschen oder Sünder. Daran haben wir uns ein bisschen gewöhnt. Die Bibel sagt, wir Menschen, wir sind Feinde Gottes. Wir hassen Gott. Wir wollen ihn nicht. Ich spreche jetzt in der Breite. Wir Menschen sagen, ich will nicht, dass du auf dem Thron sitzt. Ich sag, wo es lang geht. Ich bestimme mein Leben. Du hast mir gar nichts zu sagen. Das nennt die Bibel Feindschaft gegen Gott. Und jetzt sagst du, nee, also das ist ja schon ein bisschen hartes Urteil. Wir haben eigentlich doch gar nichts gegen ihn. Ja, das hat Jesus genauso erlebt. Jesus wurde nicht dafür gekreuzigt, dass er Brote und Fische vermehrte, die Kranken heilte und sich den Menschen zuwandte. Sondern er wurde dafür gekreuzigt, dass er sagte, ich bin der Sohn Gottes und ihr kommt nur durch mich zum Vater. Und nur wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr in der Ewigkeit Rettung erfahren. Und hier schon. Und da zeigte sich unser Hass auf Gott und wir haben ihn ans Kreuz genagelt, weil das geht gar nicht, dass uns jemand sagt, wie wir unser Leben zu führen haben. Und wenn Jesus heute Mensch würde, würde er dasselbe erleben. Wir hassen Gott. Wir wollen nicht, dass er Gott ist. Wir wollen nicht, dass Gott auf dem Thron in der Mitte des Universums sitzt. Wir wollen auf dem Thron in der Mitte des Universums sitzen. Und vielleicht wird jetzt schon klar, dass das eigentlich Erstaunliche und Befremdliche nicht ist, dass dieser liebende Gott auch zornig ist. Das Erstaunliche und Befremdliche ist, und das haben wir in diesem zweiten Lied oder dritten Lied gesungen, ist, dass dieser Gott, den wir so hasserfüllt ablehnen, voller Liebe um uns kämpft und unsere Liebe gewinnen will. Das ist das eigentlich Erstaunliche. Das ist das Unfassbare. Dass ein Gott für Menschen, die ihn hassen und ablehnen und nicht wollen, dass er Gott ist, alles tut, um ihr Herz für sich zu gewinnen. Das ist das Unfassbare. Und das sagt Jesus natürlich mit anderen Worten in dieser Begebenheit. Jesus stirbt, um durch diese unfassbare Hingabe noch einen Menschen, der hasserfüllt gegen ihn lebt, um dieses Herz zu überwinden. Und ich glaube, dass viele von uns, mich eingeschlossen, nur eine hauchdünne Vorstellung davon haben, was für eine Liebe das ist, die Gott uns in dieser Feindschaft ihm gegenüber entgegenbringt. Und damit komme ich zu einem vorletzten Punkt. Ich glaube, und das wird jetzt, ich verschiebe das meiste auf den Oktober, wenn das klappt. Ich muss Ralf noch darüber sprechen, ob ich, genau, führt zu weit. Ich glaube, wir haben nicht, eigentlich könnten wir, wenn wir nachdenken, aber viele von uns denken nicht weit genug, um eine Vorstellung davon zu haben, wo die, zumindest die entfaltete Auflehnung gegen Gott letzten Endes hinführt. Eigentlich haben wir in unserer Geschichte unseres Landes genügend Beispiele dafür, wo die entfaltete Ablehnung Gottes hinführt. Und ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht, damit das mal ein bisschen Gestalt kriegt und damit wir nicht immer so leicht mit dem Finger auf die Bosheit im anderen zeigen. Es gibt ein Buch, Ordinary Man, von Christopher Browning. Das ist ein Historiker, der an der Universität von North Carolina lebt. Ich habe euch den Titel da dran. Ich habe es nicht gelesen. Jordan Peterson hat über dieses Buch gesprochen. Und als Historiker arbeitet er eine Begebenheit aus dem Dritten Reich auf. Super interessant. Da wurden 500 Polizisten in Hamburg gefragt. Biedere Familienväter mit gepflegtem Rasen vor dem Haus, Golden Retriever im Garten. Nette Familienväter, 500 Polizisten wurden gefragt, ob sie nach Polen gehen und da an der Ermordung von 10.000 von Juden eigenhändig mitwirken. Freiwillig. 488 haben zugesagt. Das waren nette Leute. Glaub mir, das waren nette Nachbarn. Mit denen konntest du eine Grillparty feiern im Sommer. Ist kein Scherz. Das sind nette Leute, nur haben sie halt Tausende und Zehntausende von Juden umgebracht. Und wenn du sie gefragt hast, haben sie gute Begründungen dafür gefunden, warum das sein musste. Und ein noch schreckliches Beispiel, und noch nicht mal so von Christen, also dieser Browning ist kein Christ. Weißt du, wie viele von euch mit Adolf Eichmann vertraut sind? Adolf Eichmann war die Person im Dritten Reich, die für die Endlösung der Judenfrage, wie man das so beschönigend nannte, zuständig war. Dieser Mann war für die Ermordung von Millionen von Juden verantwortlich. Und er floh und er wurde 1960 in Argentinien gefasst und vom israelischen Geheimdienst gekidnappt und in Israel vor Gericht gestellt. Und Hannah Arendt, eine Philosophin, eine jüdische Philosophin, hat überhaupt nichts mit Glauben am Hut, wirklich gar nicht, hat diesen Prozess verfolgt, hat die Protokolle des Verhörs von Eichmann studiert, um zu verstehen, was geht in einem Mann vor, der Millionen von Juden an seinem Schreibtisch und mit Erlassen und so weiter umgebracht hat. Und Hannah Arendt schrieb ein Buch über diesen Eichmann-Prozess und eine Wendung in diesem Buch, die ist sprichwörtlich geworden und sie wurde angegriffen für diese Wendung. Ich halte sie für brillant. Sie sprach von der Banalität des Bösen. Sie sagte, das ist keine Bestie vordergründig, dieser Adolf Eichmann. Das ist ein netter Beamter. Das könnte dein Nachbar sein. Unter den Umständen, die es damals gab, wurde er zu dem Mensch, der für Millionen Morde verantwortlich ist. Hier reifte das Böse aus. Hier wurde mal sichtbar, wo das hinführt. Jetzt gebrauche ich ein ganz mieses Beispiel, vergebt mir. Ich wollte das eigentlich heute Morgen nicht bringen, weil es so widerlich ist. Aber es darf uns auch mal schockieren, weil Eichmann ist weit weg und die 488 Gestapo-Soldaten auch. Wenn wir von Pornografie abhängig sind oder Pornografie konsumieren, der Tag kommt, wo Gott die Bosheit und Verdorbenheit aufdecken wird Und wie viele Frauen zugrunde gerichtet wurden bei der Produktion dieser Dinge. Er hat auch Erbarmen, wenn wir gebunden sind. Aber der Tag kommt, wo Gott das mal alles bloßlegt, die Schrecklichkeit und Abgründigkeit des Bösen. Von jedem bösen Wort, von allem, was wir getan haben. Und dann wird es nicht so leicht sein zu sagen, ja, ich konnte nicht anders. Das sagt der Eichmann übrigens. Er war nur Befehlsempfänger oder er war ja gebunden. Er konnte. Nee, dann ist mal vorbei. Dann wird es die Bosheit in ihrer ganzen Bosheit klargelegt. Jedes böse Wort, jede Gemeinheit, jede Grenzüberschreitung, wo immer wir Menschen unseren Willen aufgezwungen haben, unsere Habgier und wie Menschen weltweit darunter gelitten haben, wie habgierig wir waren in unserem Land. All das wird bloßgelegt. Und dann wird das stattfinden, was der Apostel Paulus in Römer 2 schreibt. Durch ihr Handeln, die nächste Folie, beweisen die Menschen, dass die Forderungen Gottes, wörtlich des Gesetzes, in ihre Herzen geschrieben sind. Das wird ihnen durch ihr Gewissen und durch ihre Gedanken bestätigt, die sie entweder anklagen oder freisprechen. Der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch die verborgensten Dinge im Leben der Menschen, auch über die verborgensten Dinge im Leben des Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut wird. Johannes Hartl sagte mal, Gott ist nicht böse. Er sagte, die Sonne ist nicht böse. Nur wenn du zu nahe kommst, verglühst du. Mit Gott ist genauso. Gott ist nicht böse. Nur wenn wir in dem Zustand, in dem wir als Menschen sind, ihm zu nahe kommen, verglühen wir. Wenn Gott diese Weltgeschichte beendet und Jesus wiederkommt, wenn er sein Reich vollkommener Liebe aufrichtet, dann wird in diesem Reich nur das Platz haben, was vollkommene Liebe ist. Darüber müssen wir dann im Oktober sprechen. Was bleibt übrig von mir und uns, wenn nur noch vollkommene Liebe herrscht? Und plötzlich wird klar, oh, was da dann kommt, ist nicht einfach ein Daumen nach oben oder Daumen nach unten, sondern was von meinem Leben bleibt übrig, wenn vollkommene Liebe regiert in diesem ganzen Universum. Und ich möchte mit einem ganz persönlichen Beispiel schließen. Das ist jetzt wirklich der Schluss. Ich schaffe es, glaube ich, fast. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren ich verfremde das Beispiel leicht, um Personen zu schützen. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren jemandem, den ich sehr liebe, schrecklichen Schmerz zugefügt, über Jahre hinweg. Und zwar so schrecklichen Schmerz und auch so schreckliches Unrecht, dass die Person, die das betroffen hat, sich zum einen komplett gegenüber dem christlichen Glauben verschlossen hat, und bis heute mit den Folgen dieses Unrechts von mir kämpft, sodass die Person eine schlimme Bürde trägt. Panikattacken, Angstzustände. Ich habe das Leben dieses Menschen durch mein Verhalten geradezu zerstört. Und ein normales Leben und normale Beziehungen und ein geregeltes Leben für diesen Menschen unmöglich gemacht. Ich habe schwere Schuld auf mich geladen und ich kann diese Schuld in meinem ganzen Leben nicht abtragen und wieder gut machen. Es gibt nichts, womit ich diese Schuld ungeschehen machen könnte. Ich habe es versucht, viele Briefe geschrieben, die Person umworben, versucht, was ich konnte, wieder gerade zu biegen. Das war menschlich nicht möglich. Und jetzt passt auf, ich liebe diese Person aufrichtig. Will ich, dass Gott eines Tages einfach nur sagt, Schwamm drüber, kann ja mal passieren? Nein. Ich weiß, dass das nicht nur keine Kleinigkeit ist, ich weiß, dass es ein Verbrechen war und ist. Es wäre furchtbar, wenn jemand sagen würde, kann doch mal passieren. Nein, das sagst du nur, wenn du dem, an dem du schuldig wurdest, nicht liebst. Dann sagst du, ist doch nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm, was wir anrichten, was ich angerichtet habe. Es ist schlimm. Gerade weil ich die Person aufrichtig lieb, will ich nicht, dass meine Schuld einfach zur Seite geschoben oder billig erledigt wird. Und gleichzeitig kann ich nichts tun, um das ungeschehen zu machen. Ich kann nichts tun, womit ich das wieder gut machen könnte. Und eigentlich braucht es doch das, Wiedergutmachung, oder? Und jetzt gibt es ein altes Wort für Wiedergutmachung im Deutschen. Ein altes Wort, wir gebrauchen es schon gar nicht mehr. Und das ist das Wort Sühne. Es gibt einen Ort der Wiedergutmachung, Gott sei Dank. Es gibt einen Ort der Sühne. Und ich habe die Bibelstelle nicht mehr auf der Folie, ich lese es euch nur vor, es ist ein halber Vers. Gott sei Dank für diesen Ort der Wiedergutmachung. Römer 3, Vers 25. Gott hat Jesus Christus am Kreuz vor den Augen aller Welt zum Sühneort, also zum Ort der Wiedergutmachung für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Am Kreuz kommt der Zorn Gottes und die Liebe Gottes zusammen. Ich sehe beides in Vollendung. Der Zorn Gottes über alles Unrecht und alle Grausamkeit dieser Welt und seine Liebe, die sagt, ich will nicht, dass du es trägst und du kannst es ohnehin nicht tragen und wieder gut machen. Es gibt keinen anderen Weg, wieder gut machen zu erleben. Und es gibt auch keinen anderen Weg, dem Zorn Gottes zu entgehen. Es gibt keinen. Amen. Möcht ihr nach vorn kommen? Ich bete noch. Wir danken dir, Vater im Himmel, für diesen Ort der Wiedergutmachung, das Kreuz Jesu. Und wir danken dir, dass du noch für uns Feinde Gottes nicht wolltest, dass wir die Konsequenzen tragen. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe nicht, warum du meinen Hass und meine Auflehnung nicht mit Vergeltung und Wiederhass beantwortest. Aber ich bete dich an dafür. Und wir beten, wie Ralf das vorher gebetet hat am Anfang, dass du uns die Augen öffnest. Und wie wir es auch in diesem Lied gesungen haben, öffne uns die Augen dafür, dass unsere Leben dieser Liebe entsprechen und wir hinfliehen mit unserem ganzen Leben zu dieser Liebe, wie sie am Kreuz offenbart wurde. Wir ehren dich, Herr. Ja.